Ja, ihr Lieben, wir haben noch eine Herausforderung, das Thema vor uns, das wir leider auch, wie auch die anderen Themen, nur eigentlich streifen können. Ja, es ist immer so, dass noch einiges an biblischen Argumenten unerwähnt bleiben muss, weil es sonst gar nicht mehr mit der Zeit gar nicht zurechtkäme. Deswegen empfehle ich jedem, der da tiefer einbringen will, wirklich auch diese Broschüren, wo diese einzelnen Fragen, die wir in den Vorträgen ansprechen, dann nochmal ausführlicher erklärt sind, wo die Bibelstellen ausführlicher ausgelegt werden, wo man dann auch Argumente findet, die jetzt vielleicht nicht so zur Erwähnung gekommen sind. Aber wir wollen also versuchen, jetzt das Thema die Geistestaufe und die Geistesgaben der charismatischen Bewegung im Licht der Bibel zu beleuchten, wobei wir den Akzent ganz klar auf der Geistestaufe haben werden und die Geistesgaben etwas kürzer nur behandeln können. Ja, das ist neben der Lehre von der endzeitlichen Geistesausgießung das zweite Fundament eigentlich der Pfingst- und charismatischen Bewegung, die Lehre von der Geistestaufe als einer zweiten, höheren Stufe der Frömmigkeit nach der Bekehrung und Wiedergeburt. Das ist also eine ganz elementare Lehre, die im Grunde alle die verschiedenen Spielarten der Pfingstler und Charismatiker in der einen oder anderen Form vertreten. Es geht also um eine Art Stufenmodell der Frömmigkeit. Wir hatten vorher schon erwähnt, dass auch in der falschen Heiligungsbewegung im 19. Jahrhundert schon diese Stufenfrömmigkeit aufkam. Das geht im Prinzip zurück auf John Wesley und auf die methodistische Heiligungsbewegung, die auch ein Stück diese Stufe des Perfektionismus, der sündlosen Vollkommenheit gelehrt hat. Und darauf haben dann andere Heiligungslehrer noch eine weitere Stufe der Vollkommenheit draufgesetzt, die sogenannte Geistestaufe. Und für die Pfingstler und Charismatiker ist das ein Schlüssel. Das heißt, eigentlich ist nur richtige Pfingstler und richtige Charismatiker, wer Geist getauft ist, mit dem Heiligen Geist getauft, in den Heiligen Geist getauft. Da gibt es verschiedene Formen, wie man das ausdrückt. Und es geht darum, dass man durch ein besonderes mystisches Erlebnis eine besondere Kraftausrüstung und besondere Geistesausrüstung haben will, die einen über die Stufe des Normalchristentums angeblich hinausgeht. Ja? Also eine Art Überfrömmigkeit ist da angesprochen. Und das ist natürlich auch ein Verlangen von vielen ernsten Christen. Und das Verlangen an sich ist ja gar nicht so falsch. Ich denke, wir alle sollten ein Stück auch traurig sein und unzufrieden sein mit mancher Lauheit, mit mancher Halbherzigkeit, die wir bei uns in unserem geistigen Leben feststellen. Ja, mit einem Mangel an Vollmacht und Kraft, zum Beispiel dem Zeugnis des Evangeliums. Ich glaube, wir alle haben im Grunde solche Dinge bei uns zu beklagen. Ja? Die Frage ist nur, was ist die Antwort darauf? Für viele Christen, evangelikale Christen, ist diese Lehre von der Geistestaufe etwas sehr Verführerisches und Attraktives. Da gibt es also ein Erlebnis, das kann man kriegen, wenn man vor einem Pfingster sich die Hände auflegt, oder das kann man kriegen, wenn man unter Fasten und Gebet danach sucht und Gott bittet. Heutzutage wird es hauptsächlich über Handauflegungen vermittelt und dann strömt irgendeine Kraft in uns herein und dann wird alles anders. So jedenfalls vermitteln es die zahllosen Erfahrungsberichte, die von dieser Geistestaufe Zeugnis geben. Und es ist auch wieder interessant, dass diese ganzen Dinge nicht über Lehre vermittelt werden in erster Linie, obwohl auch Lehre mit drinsteckt, sondern über Erfahrungsberichte. Ja, und ich bin inzwischen an einem Punkt, wo ich sage, mich interessieren keine Erfahrungsberichte. Ja. Ich lasse mir nichts aufschwätzen aufgrund irgendwas, ich habe etwas Tolles erlebt. Ja, weil solche Erfahrungsberichte können äußerst trügerisch sein. Ich will wissen, was sagt das Wort? Ja, gibt es wirklich so eine höhere Stufe, so eine zweite Segnung, Second Blessing, zweiter Segen, das ist auch so ein Ausdruck von der Geistestaufe, nach und auf die Wiedergeburt folgen. Ist es biblisch oder ist es nicht biblisch? Das ist die entscheidende Frage. Nicht, was hat der oder jene erlebt und bringt es mit strahlenden Augen bei mir an und sagt, du musst es unbedingt auch haben, das ist ganz toll, was ich da erlebt habe. Da müssen wir ganz vorsichtig sein mit solchen Erfahrungsberichten. Ja, also es geht darum, dass wir ganz sicher uns wünschen dürfen, dass der Geist Gottes stärker in unserem Leben wird. Es ist ganz sicher so, wenn der Herr Jesus sagt in Johannes 7, Vers 38, wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus seinem Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Da spricht er von einem überströmenden Fülle des Geistes und auch Epheser 5 sagt, werdet voll Geistes, das ist biblisch. Ja? Aber die Geistertaufe ist nicht die biblische Antwort auf das Bedürfnis, auf den Mangel, auf das Verlangen nach mehr Kraft des Heiligen Geistes in unserem Leben. Dieses Verlangen ist durchaus richtig. Aber es gibt ein schwärmerisches, etwas erzwingen wollen, sich unbedingt ausstrecken nach bestimmten Erfahrungen, nach bestimmten Vollmachtsgefühlen, das ist verführerisch. Ich bin zum Beispiel stark zur Pfingstbewegung hingezogen worden, weil ich eine Biografie von Charles Finney gelesen habe, einem Prediger, schwärmerischen Prediger der falschen Heiligungsbewegung, der erzählt hat, wie er durchströmt wurde von der Kraft des Geistes und elektrische Ströme und Lichtstrahlen. Und dann habe ich gedacht, boah, ich bin überhaupt nicht richtig bekehrt, das brauche ich unbedingt auch als junger Christ. Ja, und es war eine richtige Verführung, denn dieser Mann war von falschen Geistern irregeführt und genauso eben auch die Pfingstbewegung, die da eine Geistertaufe vermittelt, die sie eben als Taufe mit dem Heiligen Geist darstellt. Aber in Wirklichkeit ist etwas anderes dahinter. Und das werden wir in unserer Untersuchung genauer uns anschauen. Zunächst mal die charismatische Lehre von der Geistestaufe. Wie gesagt, das wird definiert als eine zweite von der Wiedergeburt unterschiedene Erfahrung des Gläubigen, wo er ausgerüstet wird mit der Kraft des Geistes. Und oftmals ist es eben dann auch mit der völligen Durchheiligung verbunden. Also in der klassischen Pfingstbewegung gibt es die Strömung, die sagt, du musst erstmal die völlige Durchheiligung und sündlose Vollkommenheit erlebt haben und dann kommt die nächste Stufe, die Geistestaufe. Und andere, die Assemblies of God, die meisten Pfingstler in Deutschland sagen, nee, Bekehrung und Wiedergeburt und die zweite Stufe ist dann die Geistestaufe. Aber das ist untergeordnet. Jedenfalls die Geistestaufe wird beschrieben als ein übernatürliches, mystisches Erlebnis, das mit einer Kraftdurchströmung verbunden ist, das normalerweise verbunden ist mit Zungenreden, mit Visionen, dass man plötzlich Stimmen hört, die Stimme Gottes angeblich hören kann, dass Wunder passieren, dass besondere Erlebnisse und Erfahrungen plötzlich möglich sind, die dem sogenannten Normalchristen verschlossen bleiben. Es wird also als Eingangstor in eine Superfrömmigkeit, in eine Superreligiosität angepriesen. Ja? Und dieses Schlüsselerlebnis soll also auch eine höhere Gemeinschaft mit Gott ermöglichen. Wie gesagt, man hört plötzlich Gottes Stimme, hörbares Reden und man sieht Visionen, Träume, man erlebt innere Heilung angeblich, Befreiung von irgendwelchen dämonischen Belastungen. Und das kommt natürlich für bestimmte, ja, müde gewordene und vielleicht auch unzufriedene Christen ist das etwas sehr, sehr Attraktives, diese Verheißung, dass man mit einem Mal alle Probleme im Glaubensleben im Prinzip gelöst bekommt, ja, und plötzlich auf einer ganz anderen Ebene sozusagen dahinschweben kann. Und so wird es vermittelt. Und das ist eben der ganz große Punkt. Auch da wieder, wir dürfen nicht nach Erfahrungen gehen, wir dürfen auch nicht von dem ausgehen, was wir gerne hätten, irgendwelche fromme religiöse Wünsche, sondern wir müssen uns fragen, was lehrt die Schrift? Ich will nur das haben, was wirklich von Gott ist, und es ist nichts von Gott, was nicht in der Heiligen Schrift ganz klar so gelehrt wird. Alles andere muss ich verwerfen, auch wenn es mir attraktiv erscheint, auch wenn es mir nette Menschen begeistert anbieten. Ich muss nach der Schrift gehen, sonst werde ich in der Endzeit in die Irre geführt. Das ist ein ganz wichtiger Grundsatz, den wir auch an diesem Punkt beherzigen wollen. Die Geistestaufe, ist sie wirklich ein biblisches Geisteserlebnis oder ist sie die Tür, die offene Tür für einen falschen Geist, der ins Leben eines Gläubigen hineinkommt über diese Geistestaufe? Das ist die entscheidende Frage. Und da wollen wir uns erstmal anschauen, sind denn die Lehren der Pfingster und Charismatiker biblisch? Werden sie von der Bibel, von der Lehre der Apostel, von der gesunden Lehre der Briefe des Neuen Testaments unterstützt oder nicht? Zunächst mal die Frage, wann empfängt ein Gläubiger den Heiligen Geist? Die meisten klassischen Pfingstler haben gesagt, nicht bei der Wiedergeburt, sondern erst später. Bei der Wiedergeburt gibt es nur so eine Art Angeld, so eine Art halbe Geisterfüllung und der Rest kommt erst bei der Geistestaufe. Die Charismatiker zum Teil und etwas ja so konservativere, theologisch orientierte Pfingstler haben dann da zurückgeruht und haben gesagt, nein, klar, eigentlich empfängt der Gläubige schon den Heiligen Geist bei der Wiedergeburt, aber trotzdem fehlt ihm noch was und das muss er bei der Geistestaufe noch dazukriegen. Ja? Sonst ist er kein echter und vollmächtiger Christ. Das ist also so, gibt es Nuancen in der Lehre, aber im Prinzip wollen wir uns mal anschauen, was sagt denn die Bibel über den Empfang des Heiligen Geistes. Nun, interessant, dass da eben auch in den Evangelien wenig drüber steht, vor allem im Johannesevangelium haben wir eine schöne Verheißung über den Heiligen Geist, der eben uns den Gläubigen gegeben werden wird, das ist ja von dem Herrn Jesus her eine zukünftige Verheißung, ja. Aber da wird nicht genauer gesagt, wann und wie das der Fall sein sollte. Ja. Aber interessant ist auf jeden Fall mal das, was ich schon gelesen habe in Johannes 7, Vers 38. Da heißt es, wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus seinem Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Das sagt er aber von dem Geist, den die empfangen sollten, welche an ihn glauben. Denn der Heilige Geist war noch nicht da, weil Jesus noch nicht verherrlicht war. Also das heißt einfach, du empfängst den Heiligen Geist, wenn du an den Herrn Jesus glaubst. Punkt. Dann glauben, bei der Bekehrung. Ja? Und es ist interessant, das wird unterstützt und bestärkt eben auch von den Aussagen in den Briefen. Und die wichtigsten Aussagen haben wir da im Galaterbrief. Wollen wir mal den Galaterbrief uns anschauen. Galater 3, 13. So, Galater 3, 13, da geht es um den Empfang des Heiligen Geistes. 14, fangen wir mal. Damit der Segen Abrahams zu den Heiden komme in Christus Jesus, damit wir durch den Glauben den Geist empfingen, der verheißen wurde. Ja, also auch hier wieder, der Geist wird empfangen, wenn wir an den Herrn Jesus glauben. Nun ist es vielleicht noch nicht ganz sicher, ob da der Glaube, der rettende Glaube gemeint ist oder vielleicht irgendein anderer Glaubensschritt. Und es ist interessant, dass das einfach auch nochmal bestätigt wird, wenn wir Galater 3 sehen, Vers 22, da wird es eindeutig. Aber die Schrift hat alles unter die Sünde zusammengeschlossen, damit die Verheißung aufgrund des Glaubens an Jesus Christus denen gegeben würde, die glauben. Also es geht um den rettenden Glauben. In dem Moment, wo ich an den Herrn Jesus Christus glaube, empfange ich auch den Heiligen Geist. Das ist die biblische Lehre. Ja. Und es wird nochmal bestätigt, Galater 4, Vers 6 bis 7. Weil ihr nun Söhne seid, hat Gott den Geist seines Sohnes in eure Herzen gesandt, der ruft, aber Vater. So bist du also nicht mehr Knecht, sondern Sohn. Wenn aber Sohn, dann auch Erbe Gottes durch Christus. Und dann bestätigt wird diese Lehre, dass also jeder Gläubige den Heiligen Geist bei der Wiedergeburt, beim Gläubigwerden empfängt. Auf der einen Seite durch Römer 8, Vers 9. Da lesen wir also auch eine ganz klare Aussage, die das im Grunde deutlich macht. Ihr aber seid nicht im Fleisch, sondern im Geist, wenn wirklich Gottes Geist in euch wohnt. Wer aber den Geist des Christus nicht hat, der ist nicht sein. Also wenn ich den Geist gar nicht habe, dann bin ich auch gar nicht gläubig und dann bin ich auch nicht gerettet. Wenn ich aber gerettet bin und gläubig bin, dann habe ich auch den Geist Gottes. Ja? Also man kann nicht sagen, es gibt eine Zeit, wo die Menschen wiedergeboren sind, aber sie haben den Heiligen Geist nicht. Ja, das ist neutestamentlich ausgeschlossen. Ein solcher Zustand. Das ist aber genau das, was die Pfingstler die ganze Zeit behaupten. Ja, ja, also vielleicht auch noch aus dem Epheserbrief die Stelle, Epheser 1, Vers 13, die das auch nochmal bestätigt. Dann haben wir also eine sehr deutliche Bestätigung verschiedener Schriftstellen. Und es ist ja immer wichtig in der Lehre, dass wir verschiedene Schriftstellen betrachten in ihrem Zusammenhang. Da heißt es, Vers 13, Epheser 1, in ihm seid auch ihr, nachdem ihr das Wort der Wahrheit, das Evangelium eurer Errettung gehört habt, in ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung. Ja, als ihr gläubig wurdet, seid ihr versiegelt. Ja, also der Geistumfang geschieht ganz klar bei der Wiedergeburt. Aber das ist etwas, was die Pfingstler und Charismatiker überwiegend bestreiten. Und interessant, sie nehmen da Argumente aus der Bibel, aber die finden sie eigentlich nur in der Apostelgeschichte. Und wir haben ja schon erwähnt, die Apostelgeschichte ist ein Buch des Übergangs, sie ist ein Geschichtsbuch, kein Lehrbuch. In der Apostelgeschichte wird der heilsgeschichtliche Übergang von Israel, die Begründung der Gemeinde, geschah nur unter Juden, Pfingsten waren nur Juden, die den Geist Gottes empfingen. Und Schritt für Schritt kommen dann die Heiden ins Spiel, Cornelius, dann die Samariter und so weiter, bis schließlich das Heil über die Botschaft des Apostels Paulus zu den Heiden gelangt und systematisch unter den Heiden verkündigt wird. Das ist sozusagen der Blickwinkel der Apostelgeschichte. Sie ist ein Buch des heilsgeschichtlichen Übergangs und ein Geschichtsbuch mit vielen Sondersituationen. Wir haben vorher schon gesprochen über den Empfang des Heiligen Geistes, der in bestimmten Punkten durch Handauflegung von Aposteln vermittelt wurde, an anderen Punkten aber nicht. Cornelius zum Beispiel wird ganz klar gezeigt, die Leute haben den Geist empfangen, da war keine Hand von irgendeinem Apostel dabei. Ja? Und deswegen, das sind Sondersituationen, wir müssen sie im Licht der neutestamentlichen Briefe beurteilen und lehrmäßig verstehen. Ja, und die Pfingstler, denen ihr Lehrbuch ist die Apostelgeschichte, deswegen gehen sie in die Irre, um es mal ganz deutlich zu sagen. Ja, was wird da angeführt? Kann man wiedergeboren sein und den Heiligen Geist noch nicht haben? Jawohl, sagen die Pfingstler. Und das erste Beispiel, das sie oft anführen, sind die Jünger vor Pfingsten. Ja, also, ja, die sind doch gläubig gewesen, ja, die sind doch wiedergeboren gewesen und die haben aber den Heiligen Geist noch nicht gehabt vor Pfingsten. Ja, die Jünger waren ohne Zweifel gläubig, aber sie waren nicht wiedergeboren nach neutestamentlichem Maßstab. Da bin ich überzeugt davon. Und zwar ganz einfach. Wiedergeboren heißt ja, als Söhne von Neuem gezeugt durch den Heiligen Geist. Und als Söhne von Neuem gezeugt konnten wir erst werden, wenn der Geist der Sohnschaft ausgegossen worden ist. Und der Geist der Sohnschaft konnte erst ausgegossen werden. Und die Innewohnung des Heiligen Geistes im Sinne einer neutestamentlichen Wiedergeburt konnte erst passieren, nachdem der Messias sein vollkommenes Sühnopfer am Kreuz vollbracht hatte. Ohne das Blut des Lammes gibt es keine Einwohnung des Geistes. Ja? Deswegen konnte auch ein David, der konnte den Heiligen Geist nicht innewohnend haben, weil das Blut des Lammes des Herrn Jesus noch nicht geflossen war. Vor Pfingsten gibt es keine Innewohnung des Geistes und Innewohnung des Christus. Deswegen kann der Apostel, kann der David sagen in seinem Bußpsalm, nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Ja? Der Herr Jesus sagt, aber wenn der Geist kommen wird, dann wird er in euch bleiben, der geht nicht mehr weg. Ja? Das ist der Unterschied. Bleibende Innewohnung im Sinn der Sohnschaft geschah erst nach Pfingsten. Ja? Und in dem Sinn kann man die Jünger vor Pfingsten nicht als Beispiel nehmen, als seien sie schon wiedergeboren gewesen und hätten den Geist nicht gehabt. Ja, sondern es war eine heilsgeschichtliche Sondersituation. Sie waren messiasgläubig, aber sie waren noch nicht wiedergeboren. Das konnte erst zu Pfingsten geschehen. Und an Pfingsten sind die Jünger wiedergeboren worden. Sie wurden versiegelt mit dem Heiligen Geist. Sie wurden erfüllt mit dem Heiligen Geist. Ja. Es geschah alles und sie wurden auch getauft mit dem Heiligen Geist. Es geschah alles in einem Paket und zwar unsichtbar. Ja? Das kann man nicht fühlen und spüren. Man kann den Geistempfang nicht erleben, da strömt irgendeine elektrische Kraft. Das ist falsch. Ja? Man kann sehr wohl im Nachhinein den Unterschied merken. Ja? Wenn du wiedergeboren bist, dann merkst du das vielleicht schon in den nächsten Stunden deines neuen Lebens. Aber du kannst nicht sagen, ich habe den Geist wie eine Taube auf mich herabfahren sehen. Das ist Pfingstplatoon. Wir leben im Glauben, nicht im Schauen. Wir spüren es nicht, wir schauen es nicht, sondern wir ergreifen es im Glauben, was bei uns geschehen ist, aufgrund dessen, was geschrieben steht. Ganz wichtig. Ja, also die Jünger waren noch nicht wiedergeboren und deswegen sind sie kein Beispiel von einem Wiedergeborenen, der den Geist noch nicht hat. Ja? Übrigens auch nochmal, wo der Herr Jesus die Jünger angehaucht hat, Johannes 20, und ihnen gesagt hat, empfangt Heiligen Geist. Sagen die Pfingstler auch, ja, da war doch schon was. Moment mal, ja, interessanterweise fehlt da der Artikel. Das heißt nicht, empfangt den Heiligen Geist, das haben sie nicht erst zu Pfingsten empfangen, sondern empfangt Heiligen Geist bedeutet, dass der Herr sie gestärkt hat für diese Zeit vor Pfingsten mit einer Mitteilung des Geistes, aber das war nicht der Heilige Geist als Person zur Erinnerung. Das geschah erst zu Pfingsten. Ja? Es ist ganz wichtig, dass wir da genau lesen und genau studieren. Ein weiteres Beispiel, was geradezu klassisch ist, ist eben das, was ich schon vorher mal vorgelesen habe und erwähnt habe, Apostelgeschichte 19, die Johannesjünger. Das wollen wir doch nochmal auch miteinander lesen. Da sagen die Pfingstler auch, Leute, das ist doch ganz klar, habt ihr den Heiligen Geist empfangen, als ihr gläubig wurdet? Also geht es doch. Also kannst du doch gläubig sein und hast den Heiligen Geist nicht empfangen. Dann musst du ihn eben bei der Geistestaufe neu bekommen. Und jetzt wollen wir uns das mal anschauen, was diese Schriftstelle wirklich sagt. Ich lese also nochmal den ganzen Abschnitt. Es geschah aber, während Apollos in Korinth war, dass Paulus, nachdem er die höher gelegenen Gebiete durchzogen hatte, nach Ephesus kam. Und als er einige Jünger fand, sprach er zu ihnen, habt ihr den Heiligen Geist empfangen, als ihr gläubig wurdet? Sie aber antworteten ihm, wir haben nicht einmal gehört, dass der Heilige Geist da ist. Und er sprach zu ihnen, worauf seid ihr denn getauft worden? Sie aber erwiderten, auf die Taufe des Johannes. Da sprach Paulus, Johannes hat mit einer Taufe der Buße getauft. Und dem Volk gesagt, dass sie an den glauben sollten, der nach ihm kommt. Das heißt, an den Christus Jesus. Als sie das hörten, ließen sie sich taufen auf den Namen des Herrn Jesus. Und als Paulus ihnen die Hände auflegte, kam der Heilige Geist auf sie. Und sie redeten in Sprachen und Weissagen. Es waren aber im Ganzen etwa 12 Männer. Ja, wenn wir das also genau lesen, dann waren diese Leute zwar gläubig, aber nicht wiedergeboren. Und es war auch eine heilsgeschichtliche Sondersituation. Diese Leute, diese Juden, hatten ganz offensichtlich eine Pflicht versäumt. Sie haben nämlich in den 3 Jahren, wo der Herr Jesus öffentlich gelehrt hat, die Pflicht versäumt, nach Jerusalem zu kommen und bei den Festen teilzunehmen. Sie hatten also, als der Prophet Johannes der Täufer auftrat, hatten sie von dem kommenden Messias gehört, und hatten diese Bußpredigt gehört und hatten sich taufen lassen auf die Taufe des Johannes. Ja, tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe herbeigekommen. Aber sie haben nicht gehört, dass der Herr Jesus vom Himmel auf die Erde gekommen war, als wahrer Mensch sich geopfert hat am Kreuz, dass er auferstanden ist. Diese zentralen Heilstatsachen waren ihnen unbekannt. Und deswegen waren sie keine Gläubigen im neutestamentlichen Sinn. Und deswegen konnten sie den Geist auch nicht empfangen haben, weil auf die Botschaft des Johannes des Täufers hin empfängt niemand den Heiligen Geist. Ja? Das biblische Evangelium, das wir glauben müssen, ist, dass der Herr Jesus als der Sohn Gottes vom Himmel auf die Erde gekommen ist, als wahrer Mensch, dass er unsere Schuld und Sünde auf sich genommen hat am Kreuz und gesühnt hat mit seinem Blut, dass er auferstanden ist und dass er jetzt im Himmel zur Rechten Gottes des Vaters regiert. Das ist das biblische Evangelium. Ja, ganz kurz gesagt. Und das haben sie nicht gewusst. Das hat ihnen der Apostel Paulus erst erklären müssen. Und sie haben es geglaubt. Und dann daraufhin konnten sie erst den Heiligen Geist empfangen. Ja, ganz klare Sache. Das heißt, die waren zwar gläubig, aber nicht neutestamentlich gläubig, sondern nach Johannes dem Täufer gläubig. Und das ist noch der Boden des Alten Testaments. Ja? Also erst ab Pfingsten beginnt sozusagen die neutestamentliche Gemeinde. Vorher ist noch Israel, vorher ist noch die Heilszeit des Gesetzes im Prinzip. Ja? Und Johannes war ja der letzte Prophet unter dem Gesetz. Ja? Also in dem Sinn, sie waren messiasgläubig, aber sie hatten noch nicht das volle biblische Evangelium. Also es ist auch kein Beweis, dass man gläubig sein kann im neutestamentlichen Sinn und den Heiligen Geist nicht haben kann. Ja? Das stimmt einfach nicht, sondern das stimmt, was die Schrift über den Empfang des Heiligen Geistes, nämlich die Briefe. Ja? Gut, dann die nächste Frage. Geistestaufe. Was ist mit der Geistestaufe? Nun, erstmal müssen wir ein bisschen immer wachsam sein. Den Begriff gibt es so nicht in der Bibel. Ja, aber es gibt schon verwandte Begriffe. Es ist kein falscher Begriff, ja, sondern es ist einfach, die Bibel redet von einer Taufe mit dem Heiligen Geist. Und da ist auch wieder interessant, die Ordnung. Diese Taufe mit dem Heiligen Geist wird angekündigt in den Evangelien. Wir kennen alle die Predigt von Johannes dem Täufer, der sagt, nach mir wird der kommen, der vor mir ist, der über mir ist, und er wird euch mit Heiligen Geist und mit Feuer taufen. Ja? Das ist übrigens interessant, wenn man die Stelle genau liest, die Taufe mit Feuer ist das Gericht. Ja? Für die Pfingstler ist viele Pfingstler ist die Taufe mit Feuer noch eine höhere und tollere Erfahrung wie die Geistestaufe. Und sie beten, Herr, taufe mich mit Feuer. Ja, wenn wir aber das mal lesen, vielleicht gerade mal in Matthäus 3, dann sehen wir, dass das vom Zusammenhang her wieder ein ganz falsches Gebet ist. Ich lese mal ab Vers 8 aus der Predigt von Johannes dem Täufer. So bringt nun Früchte, die der Buße würdig sind. Und denkt nicht bei euch selbst sagen zu können, wir haben Abraham zum Vater. Denn ich sage euch, Gott vermag dem Abraham aus diesen Steinen Kinder zu erwecken. Es ist aber schon die Axt an die Wurzel der Bäume gelegt. Jeder Baum nun, der keine gute Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Ich taufe euch mit Wasser zur Buße. Der aber nach mir kommt, ist stärker als ich, sodass ich nicht würdig bin, ihm die Schuhe zu tragen. Der wird euch mit Heiligen Geist und Feuer taufen. Er hat die Wurfschaufel in seiner Hand und wird seine Tenne gründlich reinigen und seinen Weizen in die Scheune sammeln. Die Spreu aber wird er verbrennen mit unauslöschlichem Feuer. Merkt ihr was? Das ist wie bei Joel 3. Wenn wir vorher und nachher lesen und nicht nur den einen Vers, dann sieht die Sache plötzlich anders aus. Ja? Die Taufe mit Feuer ist genau das Gericht über die Spreu. Ja? Und die Taufe mit dem Geist ist das, was der Herr mit denen tut, die Buße tun und glauben an den Messias. Ja, ja, das bloß so am Rande. Ja? Also so entstehen fromme Missverständnisse und falsche Lehren. Also der Geist Gottes wurde angekündigt. Der Messias, der Herr Jesus, ist der, der mit dem Heiligen Geist tauft. Das finden wir auch in den anderen synoptischen Evangelien. Und dann wird es noch einmal bestätigt in Apostelgeschichte 1, von dem Herrn selber. So, ne? Apostelgeschichte 1, ab Vers 4. Und als er mit ihnen zusammen war, gebot er ihnen, nicht von Jerusalem zu weichen, sondern die Verheißung des Vaters abzuwarten, die ihr, so sprach er, von mir vernommen habt. Denn Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber sollt mit Heiligen Geist getauft werden, nicht lange nach diesem Tag. Und das ist klar, das bedeutet, zum Pfingsten sollten sie mit Heiligen Geist getauft werden. Ja? Das war die Vorankündigung, dass das zu Pfingsten geschehen sollte. Und so ist es dann auch passiert. Als der Geist Gottes kam, geschah auch die Taufe mit dem Heiligen Geist. Aber die Lehre, was eigentlich die Taufe mit dem Heiligen Geist bedeutet, die finden wir, und das können wir inzwischen schon ahnen, in den Briefen. Ja? Nicht in der Apostelgeschichte, sondern in den Briefen. Und in den Briefen finden wir nur eine einzige Aussage, die direkt über die Taufe mit dem Heiligen Geist spricht, und die ist in 1. Korinther 12, Vers 13. Und da heißt es, denn wir alle sind ja durch einen Geist in einen Leib hineingetauft worden. Und dieses Wort taufen heißt ja auch eintauchen. Ob wir Juden sind oder Griechen, Knechte oder Freie, und wir sind alle getränkt worden zu einem Geist. Ja, das ist also die biblische Lehre von der Geistestaufe. Und das bedeutet, Die Taufe mit dem Heiligen Geist ist nicht ein mystisches Erlebnis, wo einen elektrische Ströme durchzucken oder wo einem irgendwie Visionen kommen, sondern die Taufe mit dem Heiligen Geist ist das Wirken des Geistes, das einen Menschen, der in Adam ist, in Christus versetzt, beziehungsweise einen Menschen, der ein Heide ist, in den Leib des Christus versetzt, sodass er eben Teil wird der Gemeinde. Ja? Das ist das Wirken des Geistes Gottes. Jemand, der außerhalb der Gemeinde ist, wird in den Leib des Christus hineingetauft. Und damit verbunden können wir eben noch einige Aussagen aus Römer 6 hinzunehmen. Da wird es nicht ganz ausdrücklich gesagt, aber vom Wesen der Sache her ist da auch von der Geistestaufe die Rede. Römer 6, Vers 3. Oder wisst ihr nicht, dass wir alle, die wir in Christus Jesus hineingetauft sind, in seinen Tod getauft sind? So, ganz viele Ausleger sehen hier die Wassertaufe. Das würde ich bestreiten. Denn die Wassertaufe, das lehrt jeder biblisch klare Christ, bewirkt an sich gar nichts. Ja? Wenn du dich mit Wasser taufen lässt, Großtaufe, das ist richtig so, das ist biblisch, aber damit bist du nicht Gott näher, damit bist du nicht wiedergeboren, damit bist du nicht gerettet. Das ist uns hoffentlich allen klar. Denn die Taufe ist kein Sakrament, die Taufe bewirkt gar nichts, sie ist ein öffentliches Zeichen für etwas, was innerlich schon vorher passiert sein muss. Also erst musst du wiedergeboren sein und dann kannst du dich mit Wasser taufen lassen. Erst muss die Taufe mit dem Heiligen Geist passiert sein und der Geist Gottes bringt uns in Christus hinein, verbindet uns mit seinem Kreuzestod und seiner Auferstehung. Das ist nicht die Wassertaufe, die das tut. Ja? Und hier steht ganz klar vom Griechischen her eis in hinein. Ja? Man kann es natürlich auch mit auf Christus übersetzen, aber ich denke, dass hier in hinein tatsächlich die klarere und bessere Übersetzung darstellt. Ja? Ja, und dann sehen wir eben dasselbe dann auch im Galaterbrief. Galater 3, Vers 26 folgende. Denn ihr alle seid durch den Glauben Söhne Gottes in Christus Jesus. Denn ihr alle, die ihr in Christus hineingetauft seid, ihr habt Christus angezogen. Da ist weder Jude noch Grieche, da ist weder Knecht noch Freier, da ist weder Mann noch Frau, denn ihr seid alle einer in Christus Jesus. Also auch hier wieder ganz einfach, wenn man das unterscheiden will, dort wo von der Taufe gesagt wird, dass sie etwas bewirkt, kann eigentlich nur die Geistestaufe gemeint sein und nicht die Wassertaufe. Ja? Weil die Wassertaufe bewirkt an und für sich nichts. Ja? Sie ist nur ein äußeres Zeichen für etwas, was sowieso schon geschehen ist. Ja? Das heißt also, wenn wir das zusammenfassen, können wir sagen, durch die Taufe des Geistes, in der biblischen Verständnis, wird der Mensch in Christus, in den Leib des Christus hineinversetzt. Und das geschieht bei der Wiedergeburt. Und das ist auch unsichtbar, nicht spürbar. Man kann nicht sagen, und dann habe ich gespürt, wie Christus mich ergriffen hat und hat mich in seinen Tod getauft. Ja? Das ist Unfug, das ist Mystik. Das spüren wir nicht, sondern das erfassen wir, wenn wir die Bibel lesen. Ja? Wir haben es erlebt in der Wiedergeburt und im Nachhinein sehen wir, aha, das ist hier passiert. Ja? Genauso, ich weiß noch, Martha Basilea Schlink, Mystikerin, evangelische Marienschwesternschaft, hat gesagt, und dann habe ich in einer Vision Christus gesehen und er hat mich versiegelt mit dem Heiligen Geist, ungefähr 40 Jahre nach ihrer angeblichen Bekehrung. Ja? Das ist Unfug, das ist unbiblisch. Die Versiegelung mit dem Heiligen Geist passiert ganz genauso im Paket des Heils bei der Wiedergeburt und wir spüren es nicht, wir fühlen es nicht, sondern wir sehen in der Schrift, jawohl, ich bin versiegelt mit dem Heiligen Geist. Das gibt mir auch Heilsgewissheit. Das weiß ich, weil es die Bibel sagt. Fertig. Ja? Und dort, wo ich anfange, ins Spüren, Fühlen und Schauen zu kommen, da komme ich ins Schwärmertum, da verschwindet mein Glaube, ich gründe mich nicht mehr aufs Wort, sondern auf Gefühle und dann wird alles schief. Und dann komme ich in die Verführung. Deswegen ist es so wichtig, dass wir hier einfach die Schrift klar festhalten. Es gibt etwas, das spüren wir tatsächlich. Und das ist die Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Das ist aber was anderes. Ja. Wir lesen immer wieder in der Apostelgeschichte, sie wurden alle mit Heiligen Geist erfüllt. Und es geschah ausnahmslos nicht, damit jemand ein erhebendes persönliches Frömmigkeitsgefühl hat, sondern wir lesen das immer in Situationen, wo es um das Zeugnis für Christus geht, wo sie eine besondere Kraftausrüstung bekommen haben, die Zeugen, die Jünger, damit sie Christus vollmächtig in einer schwierigen Situation bezeugen. Da wurden sie erfüllt mit dem Heiligen Geist. Ja? Und das bedeutete, sie haben mehr Freudigkeit, mehr Kraft, mehr Vollmacht gehabt, Jesus Christus als den Herrn zu bezeugen. Ja? Nichts mit Visionen, nichts mit Mystik, nicht mit Lichtstrahlen und Engeln und sonst was, sondern einfach Kraft des Evangeliums zu bezeugen. Das ist Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Ja? Kraft zu dienen für den Herrn Jesus. Und das ist etwas, was tatsächlich eben immer wieder passieren kann. Das geschieht nicht einmal, so wie die Geistertaufe der Pfingstler, sondern das geschieht von Situation zu Situation immer wieder, wenn wir es erbitten und brauchen. Ja, wenn es der Herr uns schenken will. Ja, und der Punkt ist jetzt, wenn diese beiden Punkte der Pfingstlehre falsch sind, dann kann der Geist nicht echt sein, ihr Lieben, den wir da empfangen. Der Punkt ist ja der, ein wiedergeborener Gläubiger hat den Geist Gottes empfangen bei der Wiedergeburt. Haben wir jetzt gesehen. Er ist getauft worden mit dem Heiligen Geist bei der Wiedergeburt. War auch gesehen. Und jetzt kommt ein Pfingstler und sagt, dir fehlt noch was Entscheidendes. Lass dich taufen mit dem Heiligen Geist. Du musst den Geist noch empfangen. Und dann bekommt er die Handauflegung, wie wir das haben. Und dann empfängt er tatsächlich einen Geist. Und es wird tatsächlich etwas anders. Und es wird tatsächlich euphorisch und es wird tatsächlich so, dass plötzlich Zungenreden ist, dass du anfängst, Visionen zu haben. Dann denkst du, oh, jetzt bin ich in der höheren Frömmigkeit angekommen. Nein, ganz und gar nicht, sondern jetzt bist du verführt. Jetzt bist du dort angekommen, wo der Feind dich betrogen hat. Und wisst ihr, das ist etwas ganz Wichtiges. Im Grund geht es bei der Irrlehre der Geistertaufe um eine ganz wichtige biblische Lehre. Und das ist die Allgenugsamkeit des Christus. So haben das die alten Lehrer und Prediger gesagt. Was wunderschön ist. Das heißt nämlich, Jesus Christus allein genügt. In Christus habe ich die Fülle. In Christus habe ich alles, was ich brauche. Wenn ich Christus empfangen habe bei der Bekehrung, dann brauche ich keine weiteren Stufen, dann brauche ich keine mystischen Erlebnisse und noch irgendein Treppchen, was mich noch höher und frömmer macht, sondern habe ich in Christus die Fülle. Erlebe ich sie auch? Das ist ganz unterschiedlich. Ja? Wir können die Fülle haben und fast nichts davon erleben und ausleben. Das ist eine andere Sache. Ja? Aber ich habe die Fülle, weil ich habe Christus in mir und ich habe nicht nur einen halben Christus. Ich habe auch den Geist in mir wohnen und das ist natürlich auch so eine subtile Verführung. Die Pfingster sagen, ja, du hast vielleicht den Geist, aber du hast nur ein bisschen von dem Geist. Du hast ihn nur halb. Aber ihr Lieben, die Bibel sagt, der Geist Gottes ist eine Person, eine göttliche Person, nicht eine unpersönliche Kraft, von der ich viel oder wenig haben kann. Deswegen, wenn ich den Geist Gottes empfangen habe, dann habe ich ihn potenziell in seiner ganzen Fülle empfangen. Nicht nur ein bisschen Geist, sondern die Fülle des Geistes ist in mir, aber lebe ich auch in der Fülle des Geistes? Meistens nicht. Das muss man unterscheiden. Ja? In der Wiedergeburt habe ich von Gott alles geschenkt bekommen. Ja? Sollte er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Epheser 1, ganz wichtig, in Christus sind wir gesegnet von dem Vater mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt. Und zwar ein für alle Mal. In Christus habe ich die Fülle. Ich brauche nicht mehr als die Fülle. Ich kann gar nicht mehr als die Fülle haben. Wenn jetzt noch jemand sagt, zu Christus muss noch was dazukommen, die Geistertaufe, dann kann ich gar nicht das Echte empfangen, weil das habe ich schon. Und wenn ich dann betrogen werde und verführt werde und ich bitte Gott, gib mir deinen Geist, obwohl ich ihn schon längst habe und das Wort mir das sagt, dann mache ich Gott zum Lügner und begebe mich auf eine fromme Irreführung. Und deswegen, die Leute sagen, ja, aber ich habe doch gebetet um den Heiligen Geist. Gott wird mir doch keine Schlange geben, wenn ich um den Geist bitte. Aber das ist nicht biblisch. Der Empfang des Geistes, darum haben wir nicht zu bitten nach Pfingsten. Das war, die Jünger sollten das tun, bis der Geist zu Pfingsten ausgegossen wurde. Aber nach Pfingsten brauchen wir nicht mehr, um den Geist zu bitten. Wenn wir uns bekehren und gläubig werden, bekommen wir den Geist. Das ist die Verheißung und so erfüllt es Gott auch. Ja? Also da müssen wir ganz hart aufpassen, dass wir da die biblische Wahrheit klar unterscheiden. Ja? Ich brauche nicht für den Geist zu bitten, so bekomme ich den Geist heute nicht. Ja? Und interessant ist natürlich in Lukas 11, wenn man genau liest, da ist auch wieder der Artikel weg. Das heißt, wie viel mehr wird Gott denen Heiligen Geist geben, nicht den Heiligen Geist, sondern einfach Heiligen Geist. Ja? Und ich darf immer wieder bitten im Dienst, Herr Jesus, rüste mich aus mit deinem Geist für die Predigt. Ja? Das ist aber was anderes wie den Geist empfangen in der Geistertaufe. Ja? Und das Problem ist, wenn ich schon längst den Geist empfangen habe als wiedergeborener Christ und ich strecke mich aus nach einer Geistererfahrung, dann bekomme ich nicht das Echte, weil das habe ich schon, dann bekomme ich was Falsches. So. Dann bekomme ich einen Truggeist, einen verführerischen Geist. Und das ist ja genau der falsche Geist, von dem wir eben gewarnt werden in 1. Timotheus 4, Vers 1. Ich lese das nochmal, weil das so wichtig ist. Der Geist aber sagt ausdrücklich, dass in späteren Zeiten etliche vom Glauben abfallen und sich irreführenden Geistern und Lehren der Dämonen zuwenden werden. Ja? 2. Korinther 11 haben wir gelesen, wenn er einen anderen Geist empfangt. Und das ist genau die Not bei der Geistertaufe der Pfingstler. Es wird ein falscher Geist empfangen, nicht der echte Heilige Geist. Den haben wir empfangen bei der Wiedergeburt. Ja? Und alles, was auf eine Lüge aufgebaut ist, kann nicht von Gott sein. Ne? Wenn also uns jemand sagt, du hast zwar Christus, aber du hast die Geistertaufe noch nicht, dann müssen wir ihm sagen, das ist Irrlehre. In Christus habe ich alles. In Christus habe ich den Geist in mir. In Christus habe ich die Fülle des Geistes. Ich muss lernen, sie auszuleben, sie zu praktizieren, ganz klar. Ja? Darin nehme ich zu. Da kann ich auch wieder abnehmen und zurückgeben. Ja, aber das ist was anderes wie der Empfang des Heiligen Geistes. Das geschieht einmalig bei der Wiedergeburt. Ja? Und das muss ich unterscheiden, sonst versündige ich mich an Christus. Sonst glaube ich einer teuflischen Lüge, die mich öffnet für einen falschen Geist, für einen Irrgeist, der sich als Heiliger Geist ausgibt. Und auch hier gilt wieder, an ihren Früchten sollt ihr sie erkennen. Und das wollen wir eben einfach auch nochmal festhalten. Der Geist Gottes hat gute Früchte. Galater 5, Vers 22. Die Frucht des Geistes kennen wir alle. Liebe, Friede, Selbstbeherrschung. Dieser falsche Geist, dieser Irrgeist, wenn wir ihn nüchtern prüfen, bringt böse, verdorbene, verkehrte Früchte. Ich möchte nur mal ein paar sagen. Auf der einen Seite ist es klar, dieser Geist bringt Euphorie. Er bringt mystische Erfahrungen, die ein normaler Gläubiger nicht macht. Ich sah Christus auf mich zukommen. Mich durchströmten elektrische Kräfte. Ich wurde in den Himmel hinaufgehoben und sah den Himmel und die Hölle. Das ist auch interessant. Viele Pfingster berichten das. Und dann vergleichst du mal die ganzen Berichte. Und was ist? Ist alles unterschiedlich. Ja? Das ist verlogenes Zeug. Als der Apostel Paulus wirklich in den dritten Himmel kam, da wurde ihm nicht gestattet, darüber etwas zu schreiben. Also, und warum sind wir neugierig, etwas unbedingt zu erfahren, was Gott uns gar nicht geben wollte? Dann kommen wir nämlich auf die Ebene der Verführung. Wenn wir uns ausstrecken nach Dingen, die uns von Gottes Wort nicht verheißen sind, dann verlassen wir den Schutz und kommen in die Ebene, wo der Teufel uns verführen kann mit Trug und Spuk. Sei dann Irreführung. Und der Geistgetaufte erlebt Euphorie. Ihr Lieben, wenn wir im Lobpreis waren, meine Frau war sogar Lobpreisleiterin, ich habe Lobpreisteam gesungen, ja, da geht es euphorisch zu, ja, da bist du irgendwo auf Wolke 7. Das Problem ist bloß, das Ganze ist wieder vorbei, wenn die Lobpreiszeit vorbei ist, ja, oder der Gottesdienst. Dann bist du plötzlich in einer Katerstimmung, völlig ernüchtert und irgendwo down, ja, und sagst, wo ist die nächste CD, wo ich wieder Lobpreis hören kann, damit ich wieder aufputsche. Das ist doch nicht die Kraft Gottes, das ist doch nicht biblische Geisteskraft. Ja? Euphorie, ja, aber auch das Gegenteil. Ja? Wie in der Mystik, ja, du erlebst die höchsten Lichterlebnisse, die teuflisch sind, betrügerisch sind. Ich bin im Himmel, ich sehe Christus, ich sehe Engel auf und nieder schauen und dann plötzlich Finsternis, Verdammnisgefühle. Gott ist ganz weit weg, ich bin depressiv bis zum Gehtnichtmehr. Beides kommt miteinander und beides ist vom Teufel. Die Euphorie ist vom Teufel und die Depression auch. Ja? Und dann kommt der Seelsorger und sagt, du hast einen Dämon, du musst ausgetrieben werden, befreit werden. Und dann fängt erst die Teufelsküche an. Ja? Dann kommt ein Dämon, der ausgetrieben wird, dann noch einer, und noch einer, das hört überhaupt nicht mehr auf. Ja? Das ist das Elend, was hinter dieser frommen Fassade, dieser Superfrömmigkeit nämlich lautet. Ja? Es gibt eine Berg- und Talfahrt der Gefühle, es gibt Erlebnisorientierung, der Glaube wird zerrüttet, er gründet sich nicht mehr auf das Wort, sondern auf unsere Erlebnisse. Das passiert einem Pfingster, der da voll hineinkommt. Und dann gibt es noch andere Dinge. Es gibt Hochmut und unkorrigierbare Verblendung. Gott hat mir gesagt, ich soll mein ganzes Geld, alle Eigentum verkaufen und soll ein Ladengeschäft aufmachen, ja. Ja, und kurze Zeit später ist er pleite und komplett verschuldet und alles war nichts. Ja. Aber Gott hat es gesagt, das ist doch ganz klar, da kann jeder kommen mit irgendwelchen vernünftigen Einwänden, das wird weggeschoben, weil schließlich bin ich direkt von Gott geleitet und er hat sich mir offenbart. Hochmut, unkorrigierbare Verblendung. Aberglaube, wisst ihr, ein super charismatiker C. Peter Wagner, der Meister der geistlichen Kriegsführung, berichtet dann irgendwann, dass er seine Fenster mit heiligem Salböl und mit Weihwasser, mit katholischem Weihwasser besprengt, damit die Dämonen nicht reinkommen. Ja? Und dann landet man plötzlich wieder bei katholischem Aberglauben, weil man meint, man soll Dämonen binden und vertreiben und irgendwelche Sachen machen, die Bibel gar nicht sagt. Und dann kommt man plötzlich zum Weihwasser. Ja? Das hilft gegen die Dämonen. Das ist Aberglauben. Ja? Katholischer Aberglauben. Magisches Denken. Ja? Du bekommst, was du denkst. Ja? Das ist Magie. Zum Beispiel sagen die extremen Leute der Wort des Glaubensbewegung, ja, du musst immer positiv von dir denken und reden. Wenn du krank bist und du ganz elend bist, dann musst du sagen, ich bin gesund und fühle mich gut. Ist doch Lüge. Ja? Schau dir an, was der David gesagt hat. Wenn der elend war, dann hat er gesagt, Herr, ich bin elend. Nein, es ist ein negatives Bekenntnis, das darf man doch gar nicht sagen. Ja? Magie, magisches Denken, und du wirst gebunden. Du denkst, du bist Herr über die ganze Welt, du kannst gebieten und bestimmen und dann kommt dann auch das Ergebnis und in Wirklichkeit wirst du geknechtet unter die Mächte der Finsternis durch dieses magische Denken. Ich möchte es nur anführen, einige von uns wissen Bescheid und kennen diese Sachen, andere vielleicht nicht. Aber es kommt auch, ja, Antriebe zur Hurerei, unreine Fantasien, Selbstmordgedanken, Depressionen, das Wort Gottes wird einem verdunkelt. Das sind alles Früchte der Geistertaufe. Ja? Also auf der einen Seite Euphorie, Überfrömmigkeit und auf der anderen Seite Elend. Bis hin zu dem, dass überdimensional viele Pfingster und Charismatiker die Psychiatrien befürchten. Ne? Das ist eine Tatsache. Wissen die psychiatrischen Ärzte. Ja? Ja, dann eben Verlust der Selbstbeherrschung haben wir schon gesehen. Die Frucht des Geistes ist Selbstbeherrschung, wenn man also gezwungen wird und nicht mehr aufhören kann zu zittern oder zu hüpfen oder wie eine Schlange zu zischen, dann ist es nicht der Geist Gottes, sondern es ist ein finsterer Geist, ganz klar. Ja? Überall, wo Zwang ist, ist der Satan. Und das sind auch so Früchte. Dann eben die Charismen, und da wollten wir auch noch ein Stück drauf eingehen, die sogenannten Gnadengaben der charismatischen Bewegung. Nun, aus meiner Sicht lässt sich durchaus nachweisen, dass diese Gnadengaben überhaupt nicht über die Apostelzeit hinaus von Gott gegeben und vorgesehen waren. Das können wir jetzt nicht ausführlich behandeln. Ich möchte da nur ein paar Hinweise geben. Wenn wir zum Beispiel über die Wunderzeichen lesen, wie jetzt Krankenheilungen durch Handauflegung, Totenauferweckungen, solche Kraftwirkungen, da gehört letztlich auch die öffentliche Dämonenaustreibung dazu, dann lesen wir in Hebräer 2, Vers 3 und 4, dass das begrenzt war auf die Apostelzeit. Nur mal genau lesen. Hebräer 2, Vers 3. Wie wollen wir entfliehen, wenn wir eine so große Errettung missachten? Diese wurde ja zuerst durch den Herrn verkündigt und ist uns dann von denen, die ihn gehört haben, bestätigt worden, wobei Gott sein Zeugnis dazu gab. Mit Zeichen und Wundern und mancherlei Kraftwirkungen und Austeilung des Heiligen Geistes nach seinem Willen. So, wem hat Gott Zeichen gegeben? Erstens Christus, klar, finden wir im Evangelium. Zweitens denen, die ihn gehört haben, und das sind die Apostel, die direkte Generation der Apostel, die haben diese Wunderzeichen auch erlebt. Und als der Hebräerbrief geschrieben wurde, war das Vergangenheit. Gott gab, nicht Gott gibt und wird geben. Überall, wo das Evangelium gepredigt wird, das steht nirgends. Ja? Sondern Gott gab diese Austeilungen, um diese Neuoffenbarung des Evangeliums von Christus übernatürlich zu bestätigen. Ja? Das war der Sinn der Wunderzeichen. Es ist Unsinn, wie viele Charismatiker lehren, zu sagen, ja, die Leute glauben ja nicht, wenn sie nicht Wunder sehen. Glauben die Leute wirklich, wenn sie Wunder sehen? Da schauen wir mal in das Johannesevangelium. Können wir es nicht genau machen, aber studiert es mal nach. Kein einziger ist da zum rettenden Glauben gekommen durch Wunder, sondern die Leute haben geglaubt aufgrund der Wunder und dieselben Leute haben nachher den Herrn Jesus steinigen wollen, ja, und haben gesagt, du hast einen Dämon und bist jetzt einmal mit. Ja, das war kein rettender Glauben. Ja, das war Sensationsglauben. Ja, und das muss man ganz nüchtern sagen, die Wunderzeichen sind nicht gegeben, um Menschen zum Glauben zu führen, sondern der Glaube kommt durch das Wort, und zwar durch das verkündigte Wort, Römer 10. Ja, also von daher gesehen, die Wunderzeichen waren am Anfang für die Juden notwendig. Die Juden fordern Zeichen, um diese Botschaft von dem gekommenen, gekreuzten und auferstandenen Messias zu beglaubigen. Und als diese Botschaft beglaubigt und abgeschlossen war, braucht man die Zeichen nicht mehr, sie wurden weggetan. Ja? Und danach gab es nur noch Wunderzeichen in Verführungsbewegungen. Montanus hat sie gehabt, die katholische Kirche hat natürlich Wunderzeichen gehabt. Ja? Interessanterweise waren die größten Wunder immer durch die Knochen und Reliquien von angeblichen Heiligen. Ne? Dann weiß man schon, was man davon zu halten hat. Ja? Das Holz vom Kreuz Christi hat dann die Leute, die Toten auferweckt und die Kranken geheilt. Ne? Das waren satanische Wunderzeichen des Betruges und keine göttlichen Wunderzeichen. Ja? Dasselbe sehen wir bei der Prophetie, diese Offenbarungsgabe der Wort der Erkenntnis, Wort der Prophetie, die am Anfang da war, das ist im Grund auch nur eine vorläufige Sache gewesen, solange bis der komplette Ratschluss Gottes im Neuen Testament geoffenbart war. Ja? Und wir finden eben da auch diese Stelle in der Offenbarung am Schluss, wo deutlich wird, dass Gott nach diesem Buch der Offenbarung, was ja das letzte Buch der Bibel ist und das letzte Buch des Neuen Testaments, keine weiteren Offenbarungen mehr will und auch keine mehr anerkennen. Vers 18, Offenbarung 22 lesen wir: Für wahr, ich bezeuge jedem, der die Worte der Weissagung dieses Buches hört, wenn jemand etwas zu diesen Dingen hinzufügt, so wird Gott ihm die Plagen zufügen, von denen in diesem Buch geschrieben steht. Das heißt also, dass wir im Prinzip davon ausgehen müssen, dass alle die Leute, die sich als Propheten bezeichnet haben, nach Abschluss des Neuen Testaments falsche Propheten waren und sind. Und dass Gott keine weiteren Offenbarungen mehr geben wollte und gegeben hat nach der Volloffenbarung des Neuen Testaments. Und wir könnten uns ja bloß mal überlegen, wie weise das ist. Überlegt mal, es gäbe wirklich noch neue Propheten, neue Offenbarungen. Dann hätte die Gemeinde Jesu Christi weltweit keine einheitliche Grundlage. Die einen würden sagen, ja, ich nehme das Neue Testament und Rick Joyners Offenbarung. Die anderen sagen, ja, ich nehme das Neue Testament und die Offenbarung von David Wilkerson. Rick Joyner ist ganz bestimmt ein falscher Prophet. Ja? Dann hätte jeder irgendwo, wäre das die Verwirrung komplett und niemand hätte eine einheitliche Grundlage. So hat jede christliche Gemeinde, die wirklich christlich ist, auf der ganzen Welt eine einzige Grundlage und das sind die inspirierten Schriften des Alten und des Neuen Testaments. So. Ja? Und die sollen wir im Glaubensgehorsam umsetzen. Dann haben wir genug. Wir brauchen keine neue Offenbarung. Ja? Und dasselbe wird im Grunde bestätigt durch 2. Timotheus 3. Vers 16 und 17, die bekannte Inspirationsstelle im 2. Timotheusbrief. Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes ganz zubereitet sei, zu jedem guten Werk völlig ausgerüstet. So interessant. Da steht also ganz klar drin, die Bibel, die komplette Bibel reicht völlig aus, um uns zuzurüsten. Wir brauchen keine Prophetenbotschaften. Ja, alles, was Gott uns vermitteln wollte, damit es zu unserer Belehrung und unserer Unterweisung dient, haben wir in der Heiligen Schrift. Wir müssen es studieren, wir müssen es anwenden, aber wir brauchen keine neuen Offenbarungen. Die Pfingstler sagen, ja, die neuen Offenbarungen, das ist das aktuelle Wort Gottes in unserer Situation. Das ist viel wichtiger als die Bibel. Das sagen sie nicht so deutlich, aber so handeln sie im Prinzip. Ja? Weil das ist ja jetzt, das zeigt uns, was wir in der Endzeit alles zu tun haben. Ja? Übrigens haben die pfingsterischen Falschpropheten in den USA eine riesige Bauchlandung gemacht, weil sie alle geweissagt haben, Trump wird wiedergewählt als Präsident. Ja? Gott hat es geoffenbart, er ist das Werkzeug Gottes, der Auserwählte. Und Trump wird wiedergewählt werden. Ja? Und dann sahen sie ganz alt aus, ja? Wo Trump nicht wiedergewählt wurde. Dann haben sie die Köpfe eingezogen und haben gesagt, ja, wir müssen vielleicht Buße tun, vielleicht haben wir da nicht genau genug gehört. Aber das kommt davon, wenn man falsche Prophetie praktiziert. Ja? Dann kommen die Lügen manchmal ganz offen raus und manchmal sind sie nicht so offen. Ja? Aber auf jeden Fall, wir sollen nicht hören auf irgendwelche Neuoffenbarungen, sondern wir sollen hören auf das ganz nüchterne Wort Gottes. Ja, und was ist jetzt mit der Geistesfülle, mit der Erweckung? Wisst ihr, und das ist genau der Punkt, der so teuflisch ist auch an dieser Geistertaufe, dieser falschen Lehre der Pfingstler, dass eben, wenn wir dieser Lehre folgen, dann meinen wir, dann meint man, ja, ich muss jetzt mich da praktisch öffnen und muss die Handauflegung von irgendeinem Pfingstler bekommen und dann habe ich die Geistesfülle und dann kann ich dem Herrn endlich richtig nachfolgen und meine geistigen Probleme sind gelöst. Und im Grunde, das ist mir selber auch bewusst geworden nach meiner pfingsterischen Verirrung, ich habe die Auferstehungskraft Jesu Christi gesucht und gewollt, aber ohne das Kreuz. Und wisst ihr, was in Römer 6 steht? Da ist eine klare Reihenfolge. Wir sind mit Christus gekreuzigt und dann sind wir auch mit Christus auferweckt. Vielleicht lesen wir das nochmal in Römer 6. Das ist die biblische Lehre. Vers 3. Oder wisst ihr nicht, dass wir alle, die wir in Christus Jesus hinein getauft sind, in seinen Tod getauft sind? Wir sind also mit ihm begraben worden durch die Taufe in den Tod, damit gleich wie Christus durch die Herrlichkeit des Vaters aus den Toten auferweckt worden ist, so auch wir in einem neuen Leben wandeln. Denn wenn wir mit ihm eins gemacht und ihm gleich geworden sind in seinem Tod, so werden wir ihm auch in der Auferstehung gleich sein. Wir wissen ja dieses, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt worden ist, damit der Leib der Sünde außer Wirksamkeit gesetzt sei, sodass wir der Sünde nicht mehr dienen. Also, was kommt zuerst? Der Tod. Das alte Leben, das Fleisch mit seinen Begierden, mit Christus gekreuzigt, getötet, begraben. Und auf der Grundlage entfaltet sich mit Christus auferweckt. Ja, der Geist Gottes, den können wir auch verstehen als die Auferstehungskraft des Christus in uns. Ja? Aber der Geist Gottes kann nur dort sich entfalten zur Geistesfülle, wo unser Fleisch in den Tod gebracht wurde. Und das können wir vielleicht ganz kurz noch aus Galater 5 uns anschauen, wo das auch ein Stück uns vermittelt wird. Galater 5 lesen wir ja in Vers 16 und 17 folgendes. Ich sage aber, wandelt im Geist, so werdet ihr die Lust des Fleisches nicht vollbringen. Denn das Fleisch gelüstet gegen den Geist und der Geist gegen das Fleisch. Und diese widerstreben einander, sodass ihr nicht das tut, was ihr wollt. Also der Punkt ist, dass wenn ich praktisch mein Fleisch Raum lasse, dann wird der Geist gedämpft und eingeschränkt in meinem Leben. Wenn ich will, dass der Geist in Fülle in mir wirkt, dann muss ich mein Fleisch in den Tod geben und dieses mit Christus gekreuzigt sein wirklich auch praktizieren. Und das lesen wir in Galater 5, Vers 24 und 25. Die aber Christus angehören, die haben das Fleisch gekreuzigt samt den Leidenschaften und Lüsten. Wenn wir im Geist leben, so lasst uns auch im Geist wandeln. Oder auch wenn wir durch den Geist leben, so lasst uns auch durch den Geist wandeln. Ja? Also besteht ein Zusammenhang. Ich muss mein Fleisch in den Tod geben und dann hat die Auferstehungskraft des Christus in mir Raum zu wirken. Ja? Und wenn ich aber versuche, die Kraft des Geistes und der Auferstehung zu bekommen, ohne das Kreuz, ohne das mit Christus gekreuzigt sein, dann komme ich auch wieder in einen Bereich der Verführung und des Irrtums. Ja? Dann will ich plötzlich Kräfte und zerre Kräfte herbei und das ist dann gar nicht die Kraft Gottes, sondern es sind andere. Ja? Wenn ich aber auf dem Boden des Kreuzes bin, dann bin ich in Nüchternheit, in nüchterner Heiligung. Dann gebe ich mein Fleisch und seinen Leidenschaften und Begierden in den Tod. Wisst ihr, in der Pfingst- und charismatischen Bewegung kann sich das Fleisch hemmungslos ausleben und tut es auch. Ja? Aber dort, wo wir wirklich unser Eigenleben in den Tod geben, da kann das Leben des Christus in uns sich entfalten. Das ist der biblische Weg zur Geistesfülle, so wie ich es verstanden habe. Ich würde mich gerne korrigieren, aber so lese ich die Schrift, dass das miteinander verbunden ist. Ja? In dem Maß, wie ich mit Christus gekreuzigt lebe, meine fleischlichen Eigenlebenimpulse in den Tod Christi gebe und so in dieser Haltung lebe, in dem Maß kann der Geist Gottes durch mich wirken. Ja? Und wenn ich meinem Fleisch viel Raum gebe, dann hat der Geist wenig. Ja? Und wenn ich dann versuche, irgendwelche anderen Geisteskräfte herbeizuzerren, dann komme ich in ein ganz gefährliches Gebiet. Das ist meine Erkenntnis zu dieser Frage. Und von daher gesehen denke ich, der Wunsch nach Erweckung, der Wunsch nach geistlicher Belebung und Vertiefung ist berechtigt. Wir brauchen Erweckung, aber wir brauchen biblische, nüchterne Erweckung, nicht das falsche Erweckungsfeuer der Pfingstler und Charismatiker. Ja? Und biblische Erweckung bedeutet, dass ich mich dem Herrn Jesus tiefer und umfassender ausliefere, dass ich mein Eigenleben in den Tod gebe, dass ich Gehorsamsschritte gehe, dass ich bereit bin, mich selbst zu verleugnen. Ja? Er aber muss zunehmen, ich muss abnehmen, mein Eigenleben muss immer geringer werden, immer kleiner werden und Christus muss immer größer werden in meinem Leben. Das ist nüchterne biblische Heiligung. Das ist der Weg, der zu wirklicher Geisteskraft und Geistesfülle führt. Ja? Die kommt nämlich nur durch Christus. In ihm haben wir die Fülle. Nicht durch irgendwelche Erfahrungen, durch irgendwelche Handauflegung, durch irgendwelche üble Praktiken und Techniken. Das führt weg vom Herrn und es führt uns in den Sumpf. Ja? Und deswegen ist es so wichtig, dass wir wirklich ja, mit einer geistlichen Nüchternheit und Hingabe an den Herrn wandeln und leben. Ich möchte es nochmal aus Galater 2, Vers 20 lesen. Das ist so die kürzeste Zusammenfassung von diesem biblischen Wandel in der Geisteshülle, die ich kenne. Ich bin mit Christus gekreuzigt und nun lebe ich, aber nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt im Fleisch lebe, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Das ist biblische Geisteshülle. Ja? Dass Christus in mir sein Auferstehungsleben leben kann, weil ich gelernt habe, mit Christus mich gekreuzigt zu halten, mein Eigenleben in den Tod zu geben, dann kann der Herr mich gebrauchen, wie er es will. Und dann geschieht das Ganze auf einem ganz nüchternen Boden. Wisst ihr, das Kreuz macht uns nüchtern. Der falsche Geist bläht uns auf und wir denken, wir seien wer was für einer und wie groß und wie herrlich. Und in Wirklichkeit zeigt das Kreuz uns, in dir selbst bist du gar nichts. Ne? Aber in Christus bist du kostbares, geliebtes Kind Gottes, der Erbe der Fülle. Ja, das ist der Gegensatz. Wenn du das eine vergisst, dann fängst du an zu schwärmen und hängst in der Luft und bist verführbar. Und wenn du das andere vergisst, bist du nur depressiv und machst an dir selber rum und klagst über dich selber. Das ist auch nicht biblisch. Ja? Sondern in dieser Balance. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Mein Eigenleben ist im Tod. Ja? Und in dem Maß kann Christus sein Auferstehungsleben in mir leben. Und in dem Maß bringe ich gesunde Frucht und in dem Maß kann ich auch selber erwecklich leben und auch anderen dienen, dass sie aufwachen in einer nüchternen Form. Biblische Erweckung ist nicht irgendeine Massenerscheinung, wo da Millionen sich bekehren, sondern biblische Erweckung gilt den Gläubigen und sie ist immer eine Frage unseres persönlichen Lebens mit dem Herrn Jesus, unserer Hingabe an Christus, unseres Gehorsams und unserer Glaubensstellung in Christus. Ja, das ist wichtig und dann sind wir auf einem gesunden biblischen Boden und brauchen keine Geistertaufe, weil wir wissen, in dem Herrn Jesus habe ich alles, was ich brauche. Ja, damit möchte ich schließen und nochmal zum Abschluss beten, um aufzustehen. Lieber Jesus Christus, wir danken dir so sehr für die Lehre deines Wortes, dass wir in dir, dem gekreuzigten und auferstandenen und verherrlichten Herrn, alles haben, die ganze Fülle haben. Wir sind zur Fülle gebracht in dir. Wir dürfen wachsen in diesem Glaubensleben. Wir dürfen unser Eigenleben lernen, immer mehr in den Tod zu geben, damit du Raum hast, dein Auferstehungsleben in uns zu leben. Bewahre uns vor den Verführungen dieser Geistestaufe, dieser falschen Kräfte, ja, die schwärmerische, irregeführte Christen herabgezogen haben und die nur wegführen von dir. Schenk uns wieder ganz neu diese Einfalt, dass wir wissen, wenn wir nur dich haben, dann brauchen wir nichts anderes mehr, dann haben wir die Fülle. Und Herr, schenk uns, dass wir diese Fülle wirklich auch mehr und mehr ausleben. Dass wir in der Kraft deines Geistes Zeugnis geben in dieser sterbenden Welt, die immer mehr dem Gericht entgegengeht. Dass wir in der Kraft deines Geistes dir priesterlich dienen, die Gemeinden stärken, die noch bibeltreu sind, Herr. Dir wirklich auch in Liebe nachfolgen, Herr Jesus. Ach, schenk uns doch das und lehre uns durch dein Wort. Gib uns Unterscheidungsvermögen. Gib uns Gnade, dass die, die wirklich noch diese falschgeistige Belastung und Befleckung an sich haben, dass sie durch Buße und Lossagung auch wirklich davon frei werden und wirklich auch lernen, was es bedeutet, dir in Wahrheit nachzufolgen. Herr, du bist so gnädig, du bist so gütig, du willst denen, die in die Irre gegangen sind,